Mir ist meine Hand steif geworden beim Schwimmen vor der Kälte. Und ich dachte mir, oh verdammt, ich muss die Hand jetzt unbedingt gerade halten, weil nicht, dass die mir irgendwie mitgestreckt oder als Faust einfriert, dann komme ich nicht mehr voran. Also mir ging es sozusagen gar nicht darum, Mist, ich erfriere, was mache ich, bin ich bescheuert, sondern es ging nur noch darum, wenn du einfrierst, dann möglichst effizient, damit du noch ordentlich Abdruck hast beim Schwimmen.
In dieser Folge geht es mal um die Schattenseiten des Sports, und zwar die Sportsucht. Dazu sprechen wir mit jemandem, der davon selbst viele Jahre betroffen war, und das ist Memoresa-Gründer Steffen Stunzig. Er war nicht nur mehrmals im Triathlon-Mekka der Challenge Rot am Start, sondern absolvierte auch den Keltman, einen Extrem-Triathlon, der es in sich hat. Jahrelang hieß es bei Steffen, schneller, weiter, härter. Und das auf Kosten seiner eigenen Gesundheit und seiner Familie, bis er schließlich einen fast tödlichen Unfall hatte. In der Podcast-Folge nimmt er uns mit in seine heftige Wettkampfzeit, berichtet von seinen Grenzerfahrungen und von seinem Weg aus der Sportsucht heraus. An dieser Stelle noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen unter anderem über Suchtverhalten, negative Körperbilder und Essstörungen. Seid bitte achtsam, falls diese Themen eine negative Reaktion bei euch auslösen könnten. Hi, hier ist Elliot von Achilles Running und ich habe heute Steffen bei mir im Podcast mit einem sehr spannenden Thema. Steffen, willkommen. Wie geht's dir?
Hallo Elliot, mir geht's total gut und ich bin jetzt etwas aufgeregt, weil mein erster Achilles Running Podcast und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und unser Gespräch.
Ja, also aufgeregt musst du eh nicht sein, bei uns ist ja immer alles ganz entspannt. Also das Thema super spannend. Wir wollen ja heute vor allem über das Thema Sportsucht sprechen und deine Erfahrung damit. Und ich dachte mir, bevor wir in das Thema reinpreschen, gibt's mal eine kleine Definition für Sportsucht. Die habe ich bei der AOK gefunden. Ich dachte, das wäre mal ganz gut, damit alle HörerInnen, also wir alle auf der gleichen, on the same page sind sozusagen. Und zwar: Die Sportwissenschaft versteht unter Sportsucht allgemein eine Verhaltenssucht, deren Droge die sportliche Aktivität ist. Sportsucht ist somit eine substanzunabhängige Form von psychischer und körperlicher Abhängigkeit. Sportsüchtiges Verhalten geht einher mit einem starken Drang, Sport treiben zu müssen, mit einer gewissen Maßlosigkeit im Umfang oder hinsichtlich der Intensität der Sportausübung und mit einem Leidensdruck, der entsteht, wenn es nicht möglich ist, Sport zu treiben. Also das heißt, in der Regel ziehen Betroffene ihr Training ohne Kompromiss durch, sozusagen. Also auch bei Krankheit, Schmerzen oder Verletzungen. Und ja, das kann dann halt auch krasse körperliche Folgen haben. Kannst du dich mit der Definition identifizieren? Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Definitiv. Ich würde dazu tatsächlich noch ergänzen, dass es gar nicht nur um quasi meine Selbstzerstörung geht, das, was du jetzt ja quasi mehr, was da jetzt beinhaltet war, sondern es geht ja auch noch um die sozialen Aspekte, weil ich lebe nicht allein im luftleeren Raum, sondern ich habe ja auch Menschen um mich herum, meine Familie, Freunde, Bekannte, die natürlich auch alle darunter leiden. Und das ist so für mich an der Stelle auch ein extrem wichtiger Aspekt, der in der Definition von der Sportwissenschaft da gar nicht nur drinsteckt, aber mindestens genauso wichtig ist.
Ja, klar. Also natürlich ist das Umfeld ja auch immer total wichtig gerade. Also kann man ja nicht losgetrennt voneinander sehen. Du hast ja deine Sportsucht auch in Form von super krassen Wettkämpfen ausgeübt. Und dazu wollen wir dann auch später noch im Laufe des Gesprächs kommen. Aber ich dachte mir, lass uns am besten vom Anfang, ne, beim Anfang beginnen. Wann und wie hast du eigentlich angefangen, Sport zu machen und was war am Anfang deine Motivation? Weil ich nehme mal an, die Sportsucht kam ja dann erst je länger du es gemacht hast.
Genau, da muss ich etwas tatsächlich weiter zurückgehen, bis zum Jahr 2009 in meinem Falle. Also ich habe drei Kinder und mein jüngstes Kind ist 2008 geboren. 2009 zu Weihnachten haben wir dann, wie das so üblich ist in der Familie, halt irgendwie mit Lego gebastelt bei uns in der Stube. Und ich habe mir dann hinterher ein Foto angesehen, wie ich faktisch bei uns zu Hause vor dem Kamin Lego bastelnd da sitze. Und ich fand mich einfach nur ekelhaft übelst fett und dachte, boah, das geht gar nicht, ich muss daran etwas ändern. Also meine ursprüngliche Motivation war, etwas fitter zu werden. Und so habe ich halt wieder angefangen zu joggen. Bei uns, ich wohne ja in einem kleinen Dorf etwas südlich von Leipzig, ist so eine schöne Runde außenrum, asphaltiert, 1500 Meter. Und ich habe die das erste Mal abgelaufen, habe mich total gefreut, hatte wahrscheinlich einen Puls von 200 und war nahezu tot. So als richtiger Kerl, der ich bin und das immer gleich alles übertreibe, habe ich dann halt 3 Monate später direkt meinen ersten Halbmarathon gestartet. Weil ich dachte, das muss irgendwie sein, und aber wie gesagt, völlig dämlich, ohne Vorbereitung und nicht mit passenden Klamotten, aber schon natürlich mit einer extra mega teuren Sportuhr, die ich natürlich brauche als Kerl, logischerweise. Und habe dann dabei...
Vielleicht hatte ich das dann zusätzlich motiviert, oder?
Definitiv. Also genau, du holst ja irgendwie so Equipment und denkst, boah, ja, damit kann ich sozusagen das Training, was ich die letzten 10 Jahre nicht gemacht habe, kann ich durch Equipment ausgleichen, was natürlich Quark ist. Aber da habe ich halt gemerkt, so bei Kilometer 11, also ungefähr so bei der kurz nach der Hälfte, boah, ich bin ja noch unter einer Stunde. Wenn ich mich also beeile, schaffe ich meinen allerersten Halbmarathon meines Lebens unter 2 Stunden. Und das war so der Kick, wo ich dachte, boah, wenn ich es nur probiere, dann kann ich es tatsächlich schaffen. Und das war so der Auslöser, wie es dann halt dann, wo ich sozusagen gemerkt habe, boah, das kickt mich an der Stelle richtig, das bringt mich total nach vorne. Und ich habe dann den Aspekt des Fitwerdens, war für mich zweitrangig, ich wollte dann nur noch schneller, höher, weiter. Und das fing dann damit relativ schnell an.
Ach krass, also quasi, es ging dir nicht... Ja, worum ging es dir dann? Also es ging dir darum, dich irgendwie zu messen, genau. Irgendwie, ne? Gar nicht mehr so sehr um, ich will jetzt einfach in quasi guter körperlicher so Form sein.
Genau, das war gar nicht mehr die Frage, sondern bei mir kristallisierte sich dann sozusagen die eine Frage heraus, wo ist meine Grenze? Also was kann ich nicht mehr schaffen? Ich bin im Jahr drauf dann halt Marathon gelaufen und bin dann zum Triathlon gekommen, wo ich halt auch noch schwimmen kann, wo ich also auch noch was für einen Oberkörper tue und nicht nur dürr bin. Und habe dann, wie gesagt, die Frage war immer, wie weit kann ich das überhaupt treiben? Also wo ist meine Grenze? Ich war nicht auf einer Sportschule, ich habe nicht Sport studiert oder so, ich bin halt Wirtschaftsinformatiker, sitze eher den ganzen Tag am Computer und habe mir gedacht, okay, wie weit kann die Reise denn noch gehen? Und tatsächlich habe ich kein Ende gefunden.
Und das Training, also du hast es dann am Anfang, also auch als du auf den Halbmarathon hin trainiert hast, komplett alleine ja gemacht, ne? Woran hast du dich da orientiert? Hast du da im Internet irgendwie Trainingspläne gefunden oder einfach so auf gut Glück trainiert?
Na, ich habe tatsächlich am Anfang, ich glaube, das war so das erste Jahr, habe ich noch tatsächlich Pläne aus dem Internet. Ich habe irgendwie so geguckt, was sind so die Zeiten, die Leute schaffen. Und da gibt es dann halt auch so Wochenpläne für eine bestimmte Distanz hin und eine bestimmte Zielzeit, die man erreichen möchte. Also irgendwann hatte ich dann auch so eine Vorstellung, welche Zielzeit ich gerne mal erreichen möchte für einen Halbmarathon oder für einen Marathon. Und da sucht man sich halt so die 0815-Pläne und versucht die halt irgendwie so abzuarbeiten. Abzuarbeiten aber tatsächlich so im wahrsten Sinne des Wortes. Also es passt nicht wirklich. Und ich habe auch zum Start, wie gesagt, ich war zu fett, ich hatte da über 100 Kilo auf den Rippen und das meiste davon waren keine Muskeln und deswegen war natürlich, durch den schnellen Start hatte ich natürlich dann sofort Knieprobleme, die ich dann halt irgendwie versucht habe zu heilen, und Probleme mit den Füßen, weil bei mir ist es so, ich baue relativ schnell Muskeln auf, aber die Gelenke können gar nicht so schnell hinterher und dadurch entsteht da so eine Dysbalance und ich habe dann eigentlich nur noch Schmerzen. Hatte ich am Anfang, genau.
Und aber trotzdem bist du ja dann dran geblieben. Ne?
Genau, die Lösung ist ja dann, das geht dann schon in die Richtung Sportsucht. Mein Körper, die Schmerzen, die kommen von alleine, die gehen auch von alleine natürlich. Und ich gehe dann halt zu verschiedenen Ärzten und lasse mich da halt beraten. Und dann kommt dann halt so Tipps und Tricks, wie ich da halt was tun kann. Also da irgendwie Quark zum Beispiel auf die Knie schmieren gegen Entzündungen oder Aquajogging noch so zusätzlich zum Training und alles solche. Oder halt kürzere Einheiten, dafür halt intensiver. Also es gibt so Varianten, wie man da sozusagen damit mit den Schmerzen umgehen kann, solange wie es jetzt noch nicht gebrochen ist. Also bei mir war es eher so, ich war eher so an der Belastungsgrenze. Das Spannende dabei war, ich habe einen Hausarzt, der dann auch sagte, naja, Steffen, du dürftest jetzt eigentlich 2-3 Monate erstmal nichts mehr tun, aber ich kann dich eh nicht, also ich weiß, dass du sowieso nicht auf mich hörst, deswegen ist das hier sozusagen mein Vorschlag für Trainingsreduktion in der Zeit. Und so tickt man dann halt. Also alles der Körper, also diese Selbstzerstörung von der Definition vorhin, das war für mich gar kein Thema. Das war für mich quasi in dem Sinne egal, dass es mir nicht darum ging, gesund zu bleiben, sondern schaffe ich es mit den, ich nenne es jetzt mal Verletzungen, noch das nächste Ziel zu erreichen. Darum ging es einfach nur. Das war sozusagen die Messlatte dann dabei.
Und deine Ärzte haben das teilweise quasi auch mitbekommen eigentlich, aber ja, konnten dann nicht wirklich intervenieren.
Nee, genau. Ich habe mir dann Ärzte, also mein Hausarzt selbst, der ist selbst Marathonläufer und war wahrscheinlich selbst in genau so einer Phase vorher. Und von daher wusste er sozusagen, worum es geht. Als nächstes habe ich mir dann halt einen Sportarzt aus Leipzig gesucht, der halt dort auch die Leichtathleten betreut und der mir halt noch so ein paar Tipps gegeben hat, wie ich so quasi mit den Herausforderungen umgehe. Also lieber eher noch zweimal in der Woche zur Physio, da halt was durchmassieren, durchkneten und alles so solche, also sozusagen trotzdem weiter trainieren, reduziert, aber halt nicht aufhören, um sozusagen die Ziele dann noch weiter zu erreichen. So, das war so dann der Tenor dabei. Mhm. Und das waren, also es war auch nicht nur Gelenkschmerzen, sondern es kamen dann auch so Sachen wie zu wenig Hämoglobin, also zu wenig rote Blutkörperchen, weil ich habe natürlich dann auch regelmäßig ein großes Blutbild machen lassen von mir, so einmal im Quartal, wenn nicht sogar öfter, um zu checken, wie sich so meine Entzündungswerte und die Blutwerte und so verändern. Und habe dann halt auch, als ich dann gehört habe, boah, ich habe zu wenig rote Blutkörperchen, was gar nicht so ungewöhnlich ist, wusste ich damals bloß noch nicht, kommt dann halt so Ideen, okay, wie kann ich das wieder aufpushen und geht dann halt in die Apotheke und hol mir dann irgendwelche Mittelchen und Getränke sozusagen, aber also quasi völlig naiv und schüttelt dann das Zeug da in mich rein. Weiß nicht genau, was ist passiert, ich habe nur eine Ahnung davon, dass es mir sozusagen helfen kann und wie es meinem Körper dabei geht, ist mir eigentlich egal.
Okay, also quasi so auch auf eigene Faust einfach.
Ja, genau. Weil ich weiß es ja eh am besten, weißt du, und, die anderen sind ja nicht so durchgeknallt wie ich, die wollen immer nur, dass ich mich schone, aber ich will mich nicht schonen, ich will dort hoch, weißt du, das ist so das Ziel.
Okay, ja, aber geh mir mal nochmal einen Schritt zurück, also du hattest quasi deinen ersten Halbmarathon gemacht und dann hattest du direkt Bock wahrscheinlich auf einen ganzen Marathon.
Ja, genau.
Hat deine Familie da schon so diesen wachsenden Ehrgeiz auch wahrgenommen?
Ja, definitiv, weil ich habe halt immer so eine, also meine Frau kennt mich jetzt schon ziemlich lange, das ist auch so ziemlich die wichtigste Person in meinem Leben, den letzten, muss ich bald sagen, 30 Jahre. Und die ahnte das dann schon, weil egal was ich anfange, ich mache es dann sozusagen immer 150%, also ich übertreibe sozusagen immer, das war mit dem Sport dann halt so ähnlich. Das hat sich am Anfang nur nicht so abgezeichnet und umgekehrt, es ist aber natürlich auch phasenweise für die Familie halt auch schön zu sehen, wenn ich da, was ich so einen Lauf finische und dann vielleicht auch nicht der allerletzte bin, dann so die Freude und die Euphorie und Chaka und wie cool das dann halt alles ist. Also es hat sozusagen nicht nur Nachteile, sondern es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn dann der eigene Mann da, keine Ahnung, als Zehnter oder so über so eine Ziellinie rennt und das große Pulk der normal sportlich Ambitionierten erst viel, viel später kommt.
Okay, also sie war eigentlich schon auch so, also da kam auch so ein bisschen Stolz mit durch.
Definitiv, ja.
Ja. Ist ja an sich auch total normal, solange es sich in einem normalen Rahmen bewegt, ist es ja auch was Schönes. Da kann man ja auch stolz drauf sein.
Ja. Noch kurz zu den, wie es dann sozusagen weiterging. Direkt im Jahr darauf war dann halt der erste Marathon natürlich dabei in Leipzig. Und da war so, das war für mich so einer der Momente, also die so im Kopf bleiben. Da, ich habe dort einen ziemlich guten Freund, der extrem gut Marathon laufen kann aus Leipzig. Und ich habe den damals gefragt, also ich war damals sozusagen noch übergewichtig und noch nicht so richtig die Rakete. Da bin ich gefragt, ey, sag mal, wie oft trainierst du eigentlich in der Woche? Das ist ja krass, was du hier für eine Leistung bringst. Und da sagte er, na, 7-mal. Da dachte ich mir, okay,
wow,
das ist ja jeden Tag.
Ja.
Damals wusste ich noch nicht, dass ich faktisch 4 Jahre später 14 bis 16 Mal in der Woche trainiere, um halt dann einfach noch mehr Leistung zu bringen. So. Und am Anfang dachte ich mir, boah, ey, 7, also jeden Tag, was für eine unfassbare Zahl. Aber das war dann hinter für mich quasi Kleckerkram.
Und ja, der Rennsteig-Marathon, das war ja dein erster Marathon. Was war das denn dann für eine Erfahrung für dich?
Das war ziemlich gigantisch, weil das ist halt so eine schöne Kombination aus, es ist so ein bisschen, na, Hindernislauf ist Quatsch, aber es ist halt eher so ein Crosslauf durch den Wald und halt mit Leuten, die da halt gerne mitlaufen in einem großen Pulk und du musst halt am Anfang relativ schnell loslaufen, damit du dann sozusagen, also das ist sozusagen das große Pulk startet auf einem relativ großen Platz und dann verengt sich der Weg auf einen relativ schmalen Pfad und du musst dort sehr schnell dort sein, damit du vorne mit dabei bist und stehst de facto während des Marathons, bis du dann endlich deinen Platz findest. Und das war ziemlich schön und bei dem Rennsteig war sozusagen das Highlight, an das ich mich tatsächlich sozusagen bildlich erinnern kann. Wir sind dort irgendwie so eine Wiese hochgelaufen, aus dem Wald heraus und auf der Wiese oben war eine Verpflegungsstation. Eine Verpflegungsstation bedeutet, Dort war so ein riesengroßer Stand mit diesen Energy Gels und die sind so in so goldenen Verpackungen und die Sonne leuchtete so drauf und es sah für mich aus so wie, boah, das muss das Paradies sein.
Erscheinung.
Der goldene Schrein. Jetzt kann nichts mehr, jetzt wird es nicht mehr besser. Und das war dort total herrlich. Themenproblemat oder herausfordernd dabei war auch wieder. Ich bin an dem Ziel, freue mich stolz wie Bolle, dass ich meinen Marathon gefinisht habe und gehe halt zu dem Stand, wo es diese Finisher-Shirts gibt und sage, ich möchte bitte meinen Finisher-Shirt. Und da sagt die Dame zu mir, nee, die Finisher-Shirts sind nur für die richtigen Läufer. Die richtigen Läufer sind die, die den Supermarathon laufen, also 72 Kilometer.
Aber wieso gab es keine Finisher-Shirts?
Gab es, allerdings halt für die Supermarathonläufer. Also die Marathonläufer, also du bist sozusagen, da gibt es Halbmarathon, Marathon und Supermarathon und die Halben und die Marathonis sind halt so die zweite Klasse.
So. Gar nichts bekommen.
Die haben gar nichts bekommen, genau.
Frustrierend.
Definitiv. Für mich war das motivierend, weil ich dachte, okay, nächstes Jahr mache ich halt diesen blöden Supermarathon, um diesen blöden Shop zu holen.
Ja gut, bei dir hat es so die gegenteilige Auswirkung gehabt. Krass.
Ja, genau, definitiv. Und das war auch wieder bei dem Supermarathon ziemlich spannend. So. Also die psychologischen Sachen, die dann während des Laufes so passieren, sind ja 73 Kilometer insgesamt. Das war dann schon das Jahr später. Also ich habe faktisch jedes Jahr mich um eine Distanz gesteigert. Bei Kilometer 69 habe ich dann gedacht, auf meiner Sportuhr geguckt, dachte ich mir, okay, jetzt hat die Kilometeranzahl vorne keine 7 mehr, sondern nur noch irgendwas mit 6, also nur noch 69. Völlig blöd. Ja. Und das zweite dann, da kam dann wieder die Sportsucht so ein bisschen durch, oder man könnte es auch fast Sportarroganz bezeichnen. Bei Kilometer 52 auf dem Lauf ist eine Stelle, wo man aussteigen kann. Also wenn du nicht mehr kannst, gehst du halt dort raus und da steht halt ein Bus, der dich halt zum Ziel bringt. Weil ansonsten ist das halt alles quasi mitten im Wald. Und da habe ich mir gedacht, was müssen das für Opfer sein, die hier bei Kilometer 52 aussteigen? So eine Weicheier, die letzten 21 Kilometer kannst du doch auch noch ablaufen. Also so schlimm ist es doch nicht, weißt du? Und das waren so die Gedanken. So also ganz klar, das ist sozusagen, das sind die Guten und das sind die ganzen Versager.
Versagerinnen. Krass. Also du hast dich dann schon so, schon irgendwie überheblich gefühlt. In
definitiv,
Moment, ne?
Ja, definitiv. Ja. Genau. Also irgendwie sowas, was Besseres, derjenige, der sich halt durchbeißt, während die anderen Luschen sozusagen alle dann zurückfallen. Das waren so tatsächlich so die Gedanken.
Ja, und das Training vom Marathon zum Supermarathon, ist dir das leicht gefallen?
Ja, ich hatte dann da auch schon angefangen, als ich gemerkt habe, ich brauche jetzt, also ich komme mit diesen normalen Trainingsplänen, die es im Internet zum Download gibt, so die 0815, nicht mehr zurecht. Ich brauche dort meine Personal Trainerin, habe mir dann auch eine Personal Trainerin gesucht und halt auch einen Physiotherapeut, der mich dann halt regelmäßig durchgeknetet hat. Und die Personal Trainerin, mit der habe ich sozusagen besprochen, was meine nächsten Ziele sind. Und sie hat mir halt relativ gut genau für diese Ziele jeweils die Trainingspläne geschrieben, tatsächlich wirklich auf den Tag genau. Und wenn sozusagen in der Trainingsvorbereitung macht man auch immer mal so Trainingswettkämpfe. Wenn ich dann da übertrieben habe, dann hat sie auch immer gesagt, nee, du machst das jetzt mal nicht, das ist zu viel, schone dich. Oder wenn ich erkältet war, hat sie immer darauf hingewiesen, das ist ziemlich blöde mit Erkältung, irgendwie solche Trainings zu machen. Ich habe nicht immer auf sie gehört, sondern habe halt gedacht, nee,
okay,
wird schon gehen.
Oh, ja, das wollte ich auch gerade fragen, weil mit einem Personal Coach so, da arbeitet man ja sehr eng zusammen. Theoretisch müsste sie auf jeden Fall gemerkt haben, dass da du so ein bisschen anders tickst und auf jeden Fall irgendwie deine Grenzen gerne mal überschreitest.
Ja, hat sie auch. Also sie hat sich also regelmäßig gesagt, boah, nee, mach das mal nicht oder hier, mach mal langsam oder überfordere dich nicht oder das sind die Einheiten, mach bitte keine extra Einheiten oder wenn das Training von gestern, wenn du es nicht geschafft hast, weil, keine Ahnung, irgendwas passiert ist, beruflich oder so, dann hol's bitte nicht nach, sondern lass es einfach aus und mach das nächste. Also sie hat da schon sehr versucht, mich faktisch auf einen gesunden Pfad zu halten.
Ja gut, wenn man dann halt drauf hört oder nicht, so das blieb ihr dann noch dir überlassen. Ja.
Genau.
Aber interessant, dass sie das auch schon so erkannt hat sozusagen. Definitiv. Glaubst du, dass du ohne Personal Trainerin noch viel krasser durchgestartet wärst? Also hättest du dann noch weniger auf dich gehört? Also war es quasi gut, dass sie dir da zumindest so ein Feedback gegeben hat, weil sie ist ja eine professionelle Trainerin gewesen?
Also es ist definitiv sehr hilfreich, dass ich Profi, also sie an meiner Seite hatte, die mich da beraten hat, weil umgekehrt ist ja auch so, ich hatte dann zum Ende hin 24, 25 Stunden Training in der Woche. Wenn ich mir das jetzt mal so überlege, wenn ich das faktisch auf meinen, ich habe auch als freiberuflicher Softwareentwickler gearbeitet, wenn ich mir das mal in Stunden umsetze, in Stunden und Stunden setzen, umrechne, wie viel Zeit ich quasi mit Sport verplempert habe. Das war für mich das größte Ziel, die Zeit, die ich trainiere, möglichst effizient zu trainieren. Und das effiziente Trainieren geht dann tatsächlich nur mit einer erfahrenen Trainerin. Also das kriegt man selbst so gar nicht hin. Und selbst meine Trainerin, die regelmäßig nach Hawaii fährt zum Ironman, die hat auch einen eigenen Trainer, der sie halt trainiert. Also sie macht sich ihre Trainingspläne auch nicht selber, weil das einfach an der Stelle keinen Sinn macht, sondern dann lieber einen externen, der dir sozusagen hilft und dich beobachtet und sagt, nee, lass mal oder mach das mal. Also das an der Stelle ohne die Trainerin hätte ich es nicht geschafft oder hätte mich wahrscheinlich vor irgendwann schon überfordert und meine wahrscheinlich Knie oder sonst was zerstört.
Okay. Ja, du hast ja gerade schon deine Arbeit angesprochen. Also quasi zum Zeitpunkt so ungefähr so im Training Supermarathon. Wie hast du da zu der Zeit, hast du da noch deine Arbeit und Training gut unter einen Hut bekommen? Oder wie war das?
Das ist tatsächlich, also ja und ja. Also kurz, was arbeite ich oder was habe ich damals gearbeitet? Ich habe schon damals glücklicherweise remote arbeiten können als Softwareentwickler für ein Unternehmen aus Österreich, recht bekannt. Mhm. Und dadurch war ich relativ frei in meiner Zeiteinteilung. Und deswegen ja, weil ich hatte halt nur noch Zeit für Training und für Job. Und der dritte wichtige Teil im Leben, so Familie und Freunde, ist halt komplett hinten runtergefallen. Das heißt, jede freie Minute, die ich hatte, habe ich halt gearbeitet, weil ich musste ja auch immer das Geld verdienen und halt Familie ernähren und meine Trainingsmaterialien und meine Nahrungsergänzungsmittel und so ein Kram bezahlen. So, das war sozusagen in meinem Kopf. Und viel mehr war dann aber auch nicht mehr. Das ist sozusagen genau das, der Knackpunkt dann an der Stelle, dass halt Familie dann quasi ausgeplant war.
Mhm. Haben die das dann auch schon so selber, also konnte deine Frau das jetzt zum Beispiel auch schon so benennen? Hat die dich denn mal darauf angesprochen, dass es irgendwie immer weniger Family Time und so weiter gibt?
Ja, definitiv. Also das, sie hat es dann ganz klar gesagt auch, was sie sozusagen sich wünscht, was sie da braucht, was jetzt schon wieder nicht geklappt hat, weil ich schon wieder was vergessen habe. Nur um da sozusagen so ein Bild davon zu machen. Also ich hatte dann, keine Ahnung, Trainingsplan mit 12 bis 14 Trainingseinheiten in der Woche. Das heißt, ich gehe irgendwie früh schwimmen und abends Radfahren oder früh laufen und abends nochmal laufen oder halt früh Radfahren, abends schwimmen oder Stabi, also irgendwie so alles Mögliche jeden Tag. Und das waren jeweils Einheiten, die so anstrengend sind, dass ich natürlich dazwischen, kommt dann natürlich immer noch duschen und Klamotten waschen. Und ich hatte dafür natürlich einen Trainingsplan, der das ziemlich grob beschrieb, wann zu trainieren ist. Das war sozusagen für mich mein Nukleus. Ich hatte meinen Trainingsplan in meinem Kalender und habe meine gesamte restliche, also mein gesamtes Leben danach geplant. Also auch, wann ich arbeite, wann da mal Family Time ist, wenn überhaupt noch was war. Und das war so das Thema an der Stelle. Und natürlich habe ich dann halt sehr viele Sachen einfach nicht mitbekommen, weil ich ja dann gerade arbeiten musste. Das war mir gerade wichtiger. Oder ich musste gerade noch diese 5 Stunden Radfahrt machen oder so und war halt einfach nicht da. Und wenn ich dann da war, dann war ich körperlich anwesend, aber geistig nicht auf der Höhe, weil nach dem ganzen Training und dann noch gearbeitet, dann bist du dann auch müde. Ich meine, ich bin jetzt ja auch kein Superheld. Und dann sitzt du dann zwar daneben und ich kann nicht, also das ist so, bei meinem größeren Sohn, mit dem habe ich öfters die Mathehausaufgaben gemacht, weil Mathe irgendwie so mein Lieblingsfach ist. Okay. Ich habe dann schon gemerkt, dass ich beim Hausaufgaben machen eingeschlafen bin, wo ich dachte, ey, was ist das für ein Mist? So, ach, das weißt du dann hinterher, weißt du? Und in dem Moment war es mir völlig klar, weil ich bin halt vorher, keine Ahnung, Sonntag früh 5 Stunden Rad gefahren und dann halt mit ihm dann halt eine Stunde Mathe und fallen mir halt die Augen zu. Und das sind sozusagen genau die Dinge, die an der Stelle relativ kritisch sind.
Mhm. Ja, krass. Ja, du warst dann irgendwie total angefixt von der Idee, Triathlon zu laufen. Ne? Ja. So eine Triathlon zu finishen, so ging es ja weiter. Ja. Und du hast dir dann die Challenge Rot ausgesucht, ne?
Ganz genau.
Wie kamst du gerade auf die Idee, dich direkt daran zu versuchen?
Das ist so das Highlight. Also es ist auch noch immer, also jetzt, wenn wir jetzt drüber sprechen, kriege ich jetzt tatsächlich Gänsehaut, weil das ist irgendwie so gigantisch und es ist in der Nähe. Also ich kann da mit dem Auto direkt hinfahren und warum ist das so gigantisch? Die ganze Region atmet quasi Triathlon. Und dort sind 250.000 Zuschauer. Das muss man sich vorstellen, sind echt 250.000. Ja, und die stehen halt überall rum, permanent beim Start, am Wasser, auf der Radstrecke. Es fährt man durch mehrere Dörfer, wo halt Volksfeste sind. Und die Laufstrecke ist faktisch gespickt mit Leuten, die dir zujubeln. Ja. Und das ist halt dort so genial, dass so auf der Radstrecke zum Beispiel, ich habe ja dann meine Startnummer oben, da steht mein Name drauf und dann stehen dort Moderatoren an der Seite vom Bayerischen Rundfunk in der Regel, die dann sagen, ey, jetzt kommt Steffen, feuert Steffen an und dann rufen halt dann eben mal 1000 Leute deinen Namen. Das ist so
heftig,
gigantisch. Und das Krasse war schon tatsächlich auch schon beim Start, also bei den ersten Malen, da war noch so ein Kanonenschuss, wo dann halt die Leute sozusagen losgeschwommen sind und das war ich so aufgeregt, also so, ich weiß gar nicht, was das richtige Gefühl dafür ist, dass ich mir direkt einmal schon mein Neo gemacht habe, bevor es dann noch losgegangen ist. Was nicht schlimm ist, weil du kannst den spülen quasi beim Schwimmen. Also es ist nicht so richtig dramatisch, aber es ist auch nicht wirklich angenehm. Und ja, ist so total der Hammer. Und dann halt Zieleinlauf, wenn du dann halt merkst, boah, jetzt habe ich es fast geschafft. Ich meine, du hast ja 3,8 Kilometer geschwommen, dann nochmal 180 Kilometer Rad gefahren und dann läufst du noch schnell 42 Kilometer hinten raus. Und bist dann tatsächlich auch mal an dem Ziel. Das ist einfach gigantisch, also überwältigend.
Also die erste Erfahrung war für dich sehr gut.
Absolut. Ja. Absolut.
Und das hat dich dann auch angefixt, ne? Wahrscheinlich.
Genau. Ganz genau. Da waren dann so Sachen, wo ich dann halt von Leuten überholt wurde, von denen ich vielleicht nicht überholt werden wollte. Wo ich dann dachte, okay, jetzt geht es mir nicht mehr nur noch ums Finishen, jetzt will ich auch noch eine gute Zeit raushauen. Mhm. Und das war dann das Jahr darauf, 2013, wo ich dann tatsächlich meine Bestzeit gelaufen bin. Und da war aber auch wieder Stichpunkt Körperzerstörung. Mhm. Ich hatte halt vorher irgendwie, genau, und ich habe 92 Kilo gewogen, glaube ich.
Ja.
Ein paar Wochen vor dem Start, also 3 Wochen genau zu sein vor dem Start. Und das war mir zu viel. Dann habe ich meinen Kumpel gefragt, nennen wir ihn Carsten, ob er mir einen Ernährungsplan schreiben kann für den Wettkampf. Und das hat er auch gemacht. Und ich habe dann faktisch 3 Wochen mehr oder weniger von Orangensaft, Chiasamen und Spargel-Cremesuppe gelebt sozusagen. Und trotzdem weiter trainiert, weil ich muss ja sein, logisch, bin ja super alt. Und habe dann halt in den 3 Wochen 12 Kilo abgenommen.
Und 12 Kilo, das muss man sich auch mal nochmal vor Augen führen. Das ist ja unglaublich viel in 3 Wochen.
Das ist echt eine Riesenmenge. Das Geniale dabei ist, so als Vergleich, stell dir vor, du bist jetzt am Joggen und hast halt einen Kasten voll mit Wasserflaschen neben dir, der wiegt auch ungefähr 12 Kilo. Mhm. Und während des Laufs stellst du dich hin und läufst dann weiter. Und so dieses Gefühl, dieses, boah, krass, das war halt genau dann auch bei dem Wettkampf. Also ich bin da den Marathon gelaufen mit 3 Stunden 05, glaube ich, dann vom Ironman, hinten raus. Und die Leute, die mir entgegen haben, sagten, hey, du schwebst ja, du schwebst ja. Und ich bin wahrscheinlich mit so einem ewigen Grinsen diese Strecke da abgeschwebt. Und das war einfach ein richtig geniales Gefühl, weil, wie gesagt, du legst mal eben schnell, stellst quasi einen Kasten Wasser an zur Seite und läufst einfach weiter. Das ist so, also ein krasser Gewichtsverlust, der da mich echt sehr beflügelt hat. Und ich habe auch dazu kam noch, sozusagen, ich bin natürlich dann auch total uhrenfixiert und tracke sozusagen jede Zeit, alles, was ich mache, jedes Training. Und bin dann auch sehr stolz, dass ich irgendwie mir vornehme, einen Kilometer in, keine Ahnung, 4:03 zu laufen, also 4 Minuten, 3 Sekunden, dann läuft den halt auch 4 Minuten, 3 Sekunden auch ohne Uhr. Dort war es halt bei dem Wettkampf so, dass ich meine Uhr am Rad vergessen hatte und bin halt im Marathon faktisch blind gelaufen, so nach Gefühl.
Ach krass.
Dachte mir, na Mist, Kontrollverlust. Ach, ich laufe einfach mal los. Also mal gucken, wie ich mich fühle und bin halt nach Gefühl gelaufen und bin halt geschwebt. Und das war so in Kombination schon ziemlich genial. Ja. Und habe dann auch kurz vorm Ziel noch jemanden überholt, den ich gerne überholt, also wo ich es nicht geplant hatte, dass ich den noch kriege, aber der war dann plötzlich in Sichtweite.
Okay, krass. Ich meine, das klingt jetzt natürlich mega positiv für dich, wie du dich gefühlt hast, aber eigentlich ist es ja überhaupt nicht gesund, in 3 Wochen 12 Kilo abzunehmen. Nee, das ist ja eigentlich super ungesund. Und hast du das so während der Zeit auch gemerkt? Also, dass es dir körperlich nicht nur gut ging, sondern irgendwie muss ich das doch bemerkbar gemacht haben, dass du da gerade nur von Orangensaft gefühlt lebst.
Ja, also das ist an der Stelle sozusagen, wie soll ich es beschreiben, so wie betäubt, also ob du so den ganzen Tag irgendwie müde bist, weil du dich nicht konzentrieren kannst und sozusagen die einfachsten Sätze nicht zustande bringst und du läufst, du ist so wie als du mit neben dir herläufst und leicht angetrunken bist, weil es fehlt einfach die Kohlenhydrate, ganz klar. Und das war da das Gefühl und ich muss auch leider dazu sagen, ich habe 12 Kilo abgenommen in 3 Wochen und habe dann nach dem Wettkampf 16 Kilo in 4 Wochen wieder zugenommen. Also es war sozusagen so
dieses typische
Jojo, ganz in ganz schnell.
Ganz gesund scheinbar, ja. Und das ist natürlich krass, dass man dann, ist ja auch klar, dass es nicht nachhaltig sein kann, wenn man das in so kurzer Zeit macht.
Nee, auf keinen Fall. Es gibt auch Studien sozusagen, die da bei solchen krassen Gewichtsveränderungen halt auch schon Asthma als voll, also verschiedene Krankheitsbilder, die halt sozusagen aus solchen krassen Körperveränderungen entstehen, halt auch nach schon zumindest vermutet werden. Also irgendwie so Asthma-Gefahr zum Beispiel, was dann halt entstehen kann dadurch, dass man halt sowas tut oder irgendwie Probleme in den Atemwegen.
Also, ja. Also eigentlich hattest du dann noch ein bisschen Glück, dass das nicht passiert ist bei dir.
Ja, genau. Kann man so sagen.
Ich hab auch gelesen generell, ich habe mich ein bisschen über Sportsucht informiert und habe gelesen, dass da generell ganz oft auch eine Essstörung mit einhergeht. Also man spricht dann irgendwie auch von primärer und sekundärer Sportsucht und die sekundäre Sportsucht zum Beispiel beginnt eigentlich mit einer Essstörung. Da geht es dann quasi nur ums Gewicht, nur um den Gewichtverlust, nicht um Sport selbst. Und dann Sport steht quasi nur an zweiter Stelle. Und bei der primären Sportsucht steht Sport an erster Stelle und dann kann sich aber auch noch eine Essstörung daraus entwickeln. Würdest du sagen, du hattest auch essgestörtes Verhalten dann in der Zeit?
Definitiv, und das habe ich auch noch immer. Also ich krieg's jetzt so langsam wieder unter Kontrolle. Und was heißt unter Kontrolle, weiß ich jetzt gar nicht. Ich hoffe, dass ich es jetzt langsam unter Kontrolle kriege, also jetzt Jahre später. Mhm. Denn dadurch, dass ich dort faktisch auch, also die Ernährung ist ja auch völlig klar, du isst halt früh genau diese Portion mit dem abgemessen, mittags isst du genau das und dann gibst du im Training genau zwei Gels und eine Flasche mit dem Zeugs drin. Also es ist sozusagen, es geht da eigentlich auch nicht ums Essen, sondern du ernährst dich. Also du führst deinem Körper Nährstoffe zu. Das ist sozusagen dann die Definition von Essen. Mhm. Und bei mir ist es dann so, durch diese krassen Gewichtsänderungen habe ich auch das Hungergefühl, ich habe das komplett verloren. Also du kannst mir, ich habe tatsächlich vor dem Kühlschrank gestanden, wir haben einen relativ großen Kühlschrank und habe halt angefangen von oben nach unten zu fressen und habe das Gefühl gehabt, ich stehe sozusagen neben mir und beobachte mich, wie ich dort sozusagen konsumiere. Dann zwar sozusagen in so irgendwelchen Pausen oder wenn ich halt sozusagen trainingsfrei hatte und ich kann damit nicht aufhören. Das heißt, mein Körper hat also nicht gesagt, okay, es reicht jetzt, isst bitte nicht weiter. So, es ging dann halt so lange, bis ich dann wirklich irgendwie so gedacht habe, boah, Mist, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, ich platz gleich, ich muss mich irgendwo hinlegen. So, also dieses Gefühl für Menge und Geschwindigkeit ist mir total verloren gegangen. Ich habe das Hungergefühl komplett verloren und auch das Sättigungsgefühl. Das heißt, ich futter einfach so lange, bis nichts mehr da ist und dann hole ich mir halt noch was.
Ja, klar, ne? Sowas hat ja natürlich auch Folgen. Das dauert bestimmt ganz schön lange, überhaupt auch sowas rauszukommen, gerade auch bei Essstörung weiß man ja auch, dass der Weg daraus ziemlich lang ist. Und ja, wenn da zwei Süchte irgendwie aufeinandertreffen, klingt auf jeden Fall extrem belastend. Wie hat deine Familie deine körperlichen Veränderungen wahrgenommen?
Also da spreche ich jetzt eher so von meiner Frau. Ich meine, es sieht natürlich auch toll aus. Also ich hatte dann zwar nicht wirklich ein Sixpack, weil für mich sozusagen Bauchmuskeln nicht relevant waren, aber ich war halt schon sehr sportlich und attraktiv und muskulös an den Stellen, wo ich halt Muskeln haben musste. Also es ist schon sehr, sehr angenehm. Und ansonsten bei denen, wenn es halt darum ging, irgendwo hinzufahren zu essen, war ich halt sozusagen immer der, dem alle Teller hingeschoben wurden, wenn die anderen nichts mehr wollten. So, das sind so die witzigen Effekte, glaube ich, dabei. Ansonsten war das halt eher so, dass die Kinder schon gemerkt haben, dass für mich der Sport schon eine höhere Priorität hat als die Kinder, in dem Falle selber. Die Kinder selbst haben das aber so nicht realisiert oder mir halt in dem Falle zumindest noch nicht reflektiert, dass es halt so ist, sondern das kommt dann halt irgendwie, das war so eine Erkenntnis von mir dann hinterher, dass ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich ja 4 Jahre, also irgendwie so ist so die geschätzte Zeit, 4 Jahre der Schulzeit meiner Kinder verpasst, weil ich einfach geistig nicht anwesend war. Das ist jetzt sozusagen aber hinterher erst die Erkenntnis, die ist dann zu spät, weil ich kann es ja nicht wieder nachholen, weil die 4 Jahre sind ja um. Und ich habe es aber nicht erlebt, dass meine Kinder mir da irgendeinen Vorwurf draus gemacht haben, weil erstens mal kannten sie es ja nicht anders, weil sie hatten ja vorher keine anderen Eltern oder so. Ja. Und zweitens mal ist es halt so, sind sie halt damit irgendwie aufgewachsen oder groß geworden. Also es gab da jetzt nicht wirklich so den Punkt, wo sie gesagt hätten, hier Papa, kümmere dich mal, komm mal her. Weil ich halt dann auch trotzdem immer noch bei Schulveranstaltungen dabei war. Also ich war dann häufig als Papa sozusagen mit in der Schule und habe die Kinder beim Sport beobachtet oder so, bei sportlichen Wettkämpfen, weil es mich halt auch selbst interessiert hat. Manchmal bin ich aber halt auch während des sportlichen Wettkampfes des Kindes dann halt selbst eine Runde laufen gegangen, weil es gerade auf meinem Trainingsplan stand. Also das war auch wieder so ein bisschen komisch. Ja. Aber das war so die Kombination. Also ich habe da jetzt von den Kindern sozusagen gab es da keine Vorwürfe oder Kritik, die kam dann halt eher von meiner Frau, die gesagt hat, hier, kümmere dich mal und es kotzt mich an, dass ich immer alles alleine machen muss, was völlig klar war, weil ich meine, wir sind ja ein Elternpaar und nicht eine Mutter, die alles machen muss und der Vater, der irgendwie Sport treiben soll. Und das war da so eher die Baustelle.
Ja. Wie alt waren denn deine Kinder zu der Zeit? Oder von welchem Jahr? Von welcher Altersspanne sprechen wir da?
Also jetzt ist mein größter 23 und meine jüngste 14. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 2009, also vor 13 Jahren, war es sozusagen 10 und 1.
Ja,
also
klar.
Genau, gut. So.
Das ist ja auch wirklich schwierig, sowas zu benennen.
Ja, klar. Definitiv.
Mhm. Ja, bei dir ging es dann ja auch super challenging auch weiter nach der Challenge Rot. Und zwar, erzähl mal, was für eine krasse Herausforderung du dir danach gesucht hast.
Genau, also ich würde initial zurück auf die Frage. Ich habe immer noch im Kopf, was kann ich schaffen? Also wo ist meine Grenze? Und bei der Challenge Rot habe ich gemerkt, okay, das ist sie nicht. Mit Training schaffe ich das. Dort bin ich begleitet. Dort ist die Strecke abgesteckt. Ich kenne dort schon ein paar Leute, die ich sozusagen persönlich an der Strecke, die mir dazu jubeln. Das ist es noch nicht. Ich brauche irgendwie was richtig herausfordernd ist. Und nicht nur sportlich, sondern halt auch von der Organisation her und vom Durchsetzungsvermögen und so alles mögliche. Also für mich war dann wieder arrogant, wie ich halt war, habe ich gedacht, Challenge Rot kann doch jeder, ist doch eh alles abgesperrt, musst du einfach nur durchkommen, weißt du? Also,
ja, verstehe.
So, du weißt, also, wenn du irgendwie in der Lage bist, Marathon zu laufen, schaffst du den Rest auch irgendwie. So, Punkt. Deswegen brauchte ich halt da was mich noch mehr kickt. Und was tatsächlich noch mehr kickt, sind dann die sogenannten extrem langen Distanzen. Da gibt es eine eigene Serie, die heißt X-Tree. Und da gibt es halt Läufe, oder gab es damals Läufe in Schottland, in Norwegen, in der Schweiz, glaube ich. Und noch ein oder zwei. Und da geht es halt darum, im Gegensatz zur Challenge Rot, es sind halt noch längere Distanzen mit noch höheren Bergen. Und die Strecke ist halt nicht abgesperrt, sondern du fährst halt den fließenden Verkehr mit. Und ganz mega wichtig, du hast keine Verpflegungspunkte unterwegs und du hast keine Polizei oder so, die auf dich aufpasst und keinen niemanden, der dir Flaschen gibt, du musst das alles selbst organisieren. Und das war tatsächlich dann die Challenge. Also ich bin dann in 2013 beim Keltman gestartet, also in Schottland, und dort ist sozusagen das erste, also mal abgesehen davon, dass Schottland der Ort, wo wir gestartet sind, das wird, wenn ich mal auswandere, werde ich genau dorthin auswandern, weil das war das schönste Dorf, was ich in meinem Leben gesehen habe. das nur am Rande. Ich habe dort halt mein Kumpel mitgenommen, nennen wir ihn Gernot, der mich halt begleitet hat. Und das ist dort auch Pflicht, weil du hast halt, wie immer, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und auf der Laufstrecke, die ist so gefährlich und geht halt einfach nur quer durchs Gebirge über mehrere Gipfel, dass sich dort jemand begleiten muss, weil für den Fall, dir passiert was, muss der andere faktisch einen Rettungshubschrauber rufen. Es gibt dort keine anderen Rettungsmöglichkeiten.
Wow.
Und das Ganze fing schon an, früh beim Schwimmen wurde im Atlantik bei, glaube ich, 8 oder 10 Grad Wassertemperatur.
Oh mein
also,
Gott.
Das ist ja sozusagen, wenn du dich in Deutschland unter die Dusche stellst, dann noch 2 Grad kälter. Ja. Das ist sozusagen die Schwimmstrecke. Und beim Schwimmen habe ich gedacht, boah, mir ist meine Hand steif geworden beim Schwimmen vor der Kälte. Und ich dachte mir, oh, verdammt, ich muss die Hand jetzt unbedingt gerade halten, weil nicht, dass sie mir irgendwie mit gestreckten oder als Faust einfriert, dann komme ich nicht mehr voran. Also mir ging es sozusagen gar nicht darum, Mist, ich erfriere, was mache ich? Bin ich bescheuert? Sondern es ging nur noch darum, wenn du einfrierst, dann möglichst effizient, damit du noch ordentlich Abdruck hast beim Schwimmen.
Wow.
Das waren so dann die Gedanken. Radfahren.
Dass ich da reingrätsche, aber hattest du dann zu Hause schon in kaltem Wasser trainiertes Schwimmen oder wie war das? Wusstest du das, dass es so kalt werden würde?
Ich wusste, dass es kalt wird. Ich wusste nicht, dass es so kalt wird. Es war kälter, als ich es gedacht habe. Und ich bin auch so sonst nicht so empfindlich bei kaltem Wasser. Also die Leute, die mich kennen, die wissen das auch. Meine Trainerin zum Beispiel auch, es kommt halt nur aus Hawaii und ist da eher so warm. Und die erfriert quasi, wenn die sieht, dass ich halt im 1. Januar bei uns in den See hüpfe oder so.
Ach so, okay, so einer bist du. Okay.
ja, genau. Also das stört mich, das ist schon unangenehm, aber es stört mich nicht so wirklich. Danach waren halt beim Keltman 205 Kilometer Radstrecke. Da hat mich dann mein Kumpel begleitet mit dem Auto. Wir haben uns ungefähr alle 30 Kilometer auf der Strecke, also es war einfach nur Straße, da fahren halt Autos und Busse und wir halt mit unseren Rennrädern oder Zeitfahrrädern da drin zwischendurch. Wir haben uns alle 30 Kilometer getroffen, hat mir eine Flasche gegeben und da war ich so in so einem richtigen Flow, weil die Landschaft ist total genial. Du fährst halt so leichte Berge hoch, leichte Berge wieder runter, immer so an der Küste, ist immer so ein leichter Wind so zwischen so Felsen. Sieht so ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, wenn die so über durch Rohan laufen so.
Ja, und kann ich mir gut vorstellen.
Ich gucke halt so auf die Straße und denke mir, okay, cool, es geht halt runter, steil, schön, lasse ich es mal richtig rollen. Ich gucke halt so auf mein Tacho und bin dann irgendwie so bei über 80 und freue mich, dass ich endlich mit dem Rad mal über 80 km/h fahre und sehe dann zu spät, slow, steht Slow auf der Straße und Slow an der Seite, weil es kommt eine 90 Grad Linkskurve. Und wenn da ein Auto gekommen wäre, wäre ich jetzt sozusagen nicht mehr hier. Und ich habe dann gebremst mit allem, was ich hatte, bin sozusagen geradeaus in den Straßenkram geschossen. Oh, zum Glück war da kein Baum, sondern einfach nur hohes Gras. Ich habe mich mehrmals überschlagen, aufgestanden, geschüttelt, das Rad angeguckt, es war leicht verbogen vorne, leicht wieder korrigiert, aufs Rad draufgesetzt, weitergefahren, weil ich durfte keine Zeit verlieren.
Oh Gott. Weißt
du? Also es ging nicht darum, mir geht's mir blutig, sondern ich muss drauf, schnell weiter, nicht, dass ich jetzt hier 2 Sekunden verliere. So.
Hattest du eine Gehirnerschütterung oder so? Weißt du das im Nachhinein?
Weiß ich nicht. An der Stelle, ich glaube nicht. Also ich habe da, glaube ich, echt Glück gehabt, weil da wirklich hohes Gras war und keine Felsen und keine Bäume. Ich bin da, glaube ich, doch relativ gut abgefedert worden. Aber ich war so im Gedanken dann halt weiter. Mhm. Und dann auf dem Rad sitzend, als dann sozusagen das Adrenalin ein bisschen runtergegangen ist, habe ich dann angefangen zu flennen. Aber richtig krass, weil ich dachte, boah, Alter, bist du bescheuert? Du hättest gerade tot sein können. So, und das schießt ja dann auch durch den Kopf, was jetzt eigentlich hätte alles passieren können, was dann glücklich passiert ist. Und dann habe ich dann locker eine halbe Stunde auf dem Rad natürlich immer noch schnell fahrend vor mich hingeflennt, bis dann mein Kumpel Jano wieder da war und mir die nächste Flasche gegeben hat. Und dann war es wieder alles im Plan.
Wow. Krass. Ist natürlich auch schwer zu verarbeiten, sowas eigentlich. Ne?
Irgendwie ja. Aber in dem Moment, also während des Wettkampfes geht es total easy, weil du bist eh so auf Adrenalin, auf dein Ziel fixiert und gehst halt dann hin. Und danach war noch der Lauf. Der Lauf, der war ziemlich spektakulär, weil es sind so zwei, es waren quasi zwei Abschnitte. Die ersten 15 Kilometer ist ein Orientierungslauf in so leichtem Gelände. Da konnte ich dann auch alleine laufen. Und der zweite Teil war so, dann dachte ich wirklich durchs Gebirge, also über zwei Gipfel. Weiß nicht, also wer Schottland kennt, da die Berge sind alle nur 1000 Meter hoch, aber du fängst halt immer wieder auf Meereshöhe an. Das heißt, du fängst immer 0 auf 1000, 0 auf 1000. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich das Laufen nicht kann. Also, dass ich noch an meiner Berglauftechnik, besonders an meiner Bergablauftechnik noch arbeiten muss, weil da halt so große Schotterhalden sind. Das kann ich nicht trainieren. Ich habe das bei uns hier trainiert im Steinbruch alleine, bin ich halt, weil es ja verboten ist, die Berge da hoch und runter gerannt. Hätte ich mich da irgendwie hingelegt, hätten mich wahrscheinlich 2 Tage später irgendwelche Leute gefunden, da blutend auf dem Schotterhaufen. Aber egal, ich muss das ja trainieren. Und am Ende vom Keltmeer bin ich dann halt noch ins Ziel gerannt. Nach 13 Stunden war bester Deutscher in dem Jahr und habe dann noch 10 Liegestütze gemacht.
Und
Was man so tut, wenn man nicht ausgelastet ist. Und dann in dem Moment ist mir klar geworden, doch jetzt sozusagen, da schließt sich jetzt wieder der Kreis auf die Frage, was kann ich alles schaffen? In dem Moment habe ich gedacht, verdammt, ich kann alles schaffen, wenn ich diszipliniert genug bin, es zu trainieren. Also wenn ich Zeit fürs Training habe, schaffe ich jeden Wettkampf. Und das war für mich so eine, tatsächlich da an der Stelle eine echt wertvolle Erkenntnis, wo ich dachte, okay, ich kann mir jetzt das nächste Schwere raussuchen, egal was, gibt noch schwerere Sachen. Ich werde die auch schaffen, wenn ich wieder ein halbes Jahr nichts anderes mache, außer 25 Stunden die Woche zu trainieren und die restlichen 40 Stunden am Rechner zu sitzen, um zu programmieren, und habe dann aber halt nichts mehr sonst. Und das war sozusagen die Erkenntnis davon. Und Essstörung kam auch wieder. Ich hatte ja bei dem Wettkampf auch abgenommen, war sozusagen noch dünner als in Rot. Und habe dann auf dem Schiff zurück, wir hatten eine Fähre gebucht, habe ich hier All You Can Eat gebucht, und ich habe mir 7 Berge Teller Fleisch reingehauen, und dann saß dann so am Tisch und sagte mir, boah, ich platze gleich, und habe mich dann sozusagen wirklich so wie stocksteif in meine Kajüte, habe mich da hingelegt und habe dann erstmal tiefenfest geschlafen, und ich dachte, ey, also krass, einfach nur bescheuert.
Also so dieses Überstrenge schlagen und so, erst diese krasse Abstinenz, dann wieder richtig eskalieren, so, das war quasi das Muster dahinter, ne?
Das war genau das Muster, ja. Und das und die nächste Erkenntnis dann auch, ich war ja Superheld, weißt du, ich bin ja Keltman, bester Deutscher, und auf der Laufstrecke, in dem ersten Abschnitt war ich zweitschnellster und bin durchs eiskalte Wasser geschwommen, sind mir fast die Finger abgefunden, also quasi, ich habe quasi Superheldenstatus und komme dann wieder ins Büro, und das ist so wie jeden Tag, weißt du?
Stimmt, das stelle ich mir auch super krass vor. Ja. Wie war denn dann so der Wiedereinstieg ins ganz normale Leben? Ich meine, das ist ja eine super krasse Grenzerfahrung gewesen. Und irgendwie, ich kann auch voll verstehen, wenn das einem zu Kopf steigt, muss ich sagen. Ich meine, das ist eine krasse Errungenschaft auch. Man leistet da ja unglaublich viel. Aber ja, was macht man dann so, wenn man wieder zurück in Deutschland ist im Alltag?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Du machst einfach so weiter wie vorher, weil diesen Wettkampf, den du gemacht hast, den machst du ja nur für dich selber. Ich meine, ich rette ja damit nicht die Welt oder stifte irgendwie Sinn, sondern ich mache das ja nur, um mir zu beweisen, dass ich es kann. Und danach bist du wieder im Büro und morgens ruft dich halt jemand an und sagt, hier, da ist ein Fehler, bitte korrigier das. Und er hat gar nicht mitbekommen, dass ich da gerade eben am Wochenende der Superheld war. Wow. Und du bist dann plötzlich wieder so, sozusagen, weißt du, vom Superheld, klatsch, geerdet, zack, wieder normal, Büro, weiterarbeiten, Fehler beseitigen oder irgendwie was ausdenken oder halt Meeting. Das ist so echt, also wirklich, das ist so eine krasse Erfahrung, wo du dann ziemlich schnell wieder geerdet wirst innerhalb von wenigen Tagen.
Auch ernüchternd irgendwie,
ja,
oder?
Ja.
Also fällt man dann irgendwie auch nicht so irgendwie in ein Loch?
In gewisser Weise schon, weil das ist so, also das Gefühl ist halt, dass, also eigentlich hatte ich gedacht, dass mir jetzt alle Leute zujubeln müssten. Boah, du bist jetzt derjenige, der es geschafft hat. Wir bewundern dich alle, was du alles kannst. Dabei ist es aber völlig unwichtig für alle anderen, weil ich meine, es gibt die Leute, die mich kennen, die sagen, ey, super Leistung. Ich habe wahrscheinlich auch den einen oder anderen motiviert, sozusagen in diese Richtung auch sportlich aktiver zu sein oder zu bleiben. Aber für die meisten ist das völlig absurd, sowas zu machen. Also für die Leute, die jetzt nicht regelmäßig Marathon laufen, ist schon alles, was länger als 5 Kilometer joggen, ist ja schon eine Heldentat. Und dann sozusagen sagen, dann noch so eine super krasse Leistung zu beurteilen, das ist, also brauchen wir ja gar nicht, weil es ja auch nicht wirklich sinnstiftend ist, also es ist ja so, weißt du, also nicht wirklich was, wo ich jetzt tatsächlich der besondere Held bin, sondern es ist halt mein persönliches Ding. Und das sind ja nicht alle Leute mir zujubeln, ist halt auch irgendwie klar, weil es gibt halt andere Sachen, die dann da wichtiger sind oder gebraucht werden. Und das ist so sozusagen dieses himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, weißt du, bist halt einmal der Superheld, machst noch ein paar Liegestütze da und erkennst, dass du alles schaffen kannst und nächsten Tag sitzt du wieder im Büro ganz normal und machst dein blödes, langweiliges Meeting.
Ja. Krass. Und wie ging es dann mit deinen Wettkampfambitionen weiter nach so einer krassen Errungenschaft?
Es gibt noch einen Wettkampf, den habe ich noch auf meiner To-Do-Liste. Da will ich jetzt auch wieder hin. Und das ist sozusagen noch einmal die Steigerung von dem, was in Schottland war. Das Ganze ist dann nochmal in Norwegen. Da wird am Anfang von einem Schiff gesprungen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will von diesem blöden Schiff springen. Also der Start ist sozusagen von dem Schiff aus, was im Fjord steht. Du springst dann von dem Schiff in den Fjord rein und schwimmst halt den Fjord dann faktisch zum Ufer und fährst dann da mit dem Rad los. Das ist der Norseman. Das habe ich sozusagen noch auf meiner Liste. Bis zu dem Tag 24.11.2014. Da hatte ich das war eine langsame Trainingsfahrt. Ich bin von zu Hause mit dem Rad losgefahren. Meine Kinder waren da. Ich habe gesagt, ich mache vor kurz eine Stunde locker und bringe dann was zu essen mit. Und bei dieser Ausfahrt wurde ich umgefahren. Und war wahrscheinlich eine Stunde ungefähr bewusstlos. Das weiß ich anhand meiner Sportuhr. Lag halt sozusagen am Straßenrand. Und ich wurde halt, also eine ältere Dame im SUV ist links gefahren statt rechts und hat mich sozusagen einfach umgenietet in einer Kurve.
Hat die das mitgekriegt? Weil du lagst dann ja ohne Hilfe für eine Stunde.
Yeah, ist eine längere Geschichte. Ich vermute, also so, wie es dann halt da stand, dass sie erstmal ihren Sohn angerufen hat, Sohn, was soll ich machen? Und der wiederum kam dann erstmal angefahren, um zu gutachten, was passiert ist. Und der hat dann wahrscheinlich den Krankenwagen gerufen.
Oh Gott.
Ja, das ist so. Ich hatte da, weiß nicht, also zum Glück bin ich so gut trainiert gewesen, dass ich mal eine Stunde bewusstlos rumliegen kann und halt einen halbwegs trainierten Nacken auch habe, weil ich bin praktisch mit dem Kopf gegen ihren Spiegel geknallt.
Okay.
Und hätte ich sozusagen nicht so einen trainierten Nacken vom Zeitrad fahren, wäre es wahrscheinlich dann da an der Stelle schon vorbei gewesen. Aber ich hatte auf alle Fälle trotz Helm einen Schädelbasisbruch einmal komplett durch, sah aus wie so ein Ork. Und meine Tochter, die Jüngste, hat mich auch im Krankenhaus nicht erkannt, das ist nicht mein Papa, weil ich wirklich so angeschwollen war. Also es war echt, echt fatal. Oh. Und das war sozusagen mal so ein Wink. Achtung, Steffen, hier, pass mal auf. Sowas kann halt passieren.
Wie lange warst du dann im Krankenhaus?
Tatsächlich war ich nur, also ich lag einen Tag komplett auf der Intensivstation, so auf Droge, mit so einem Haufen Flaschen dran, wo ich dann auch wieder zugenäht wurde. Ich hatte oben an der Stirn ein ziemlich großes Loch. Und der, auch wieder so ein Ding, der Gesichtschirurg da, der mich zusammengenäht hat, der stand faktisch sozusagen vor mir, sein Gesicht, also der hat ja an meiner Stirn quasi rumoperiert, ich hätte dort ein Loch, da konnte man bis zum Gehirn durchgucken. Und der meinte dann zu mir, naja, hast ja Glück, hier sind auch alle Nerven durch, du brauchst später nie Botox, also deine Haut wird immer schön straff sein, so, weißt du, Witz. Und dann, aber ich war halt so auf Droge, dass ich habe keine Schmerzen gespürt. Ich habe gesagt, ja komm, nehme ich zu, ich will nach Hause, ich muss meinen Kindern essen. Ich habe gesagt, ich komme zum Mittag wieder nach Hause.
Ja, genau.
Und dann im Gespräch sozusagen erzählte er mir dann, was ich so mache. Und er meinte, ah ja, er will mal Marathon laufen, ob ich dann nicht ein paar Tipps für ihn hätte.
Das ist doch verrückt, oder?
Also das war so völlig absurd, weißt du, da ist so quasi sein Gesicht 30 Zentimeter von meinem, weil er halt konzentriert an meiner Stirn rumfummelt. Ich gucke ihm tief in die Augen und gebe ihm halt Tipps für sein Marathon-Training. Oh Gott. Und ja, das war so das Ding. Also ich war dann aber auch relativ, ich habe mich dann selbst entlassen, weil bei solchen Schädelverletzungen kannst du auch nichts weiter machen, also außer halt ruhig rumsitzen, und das kann ich halt auch zu Hause. Und aber ich habe dann 3 Monate quasi Arbeitsverbot gehabt, habe dann in den 3 Monaten wirklich auch zu Hause gesessen und hatte echt Schiss, boah, dass ich jetzt nicht aufstehe und irgendwie mal stolpere und dann noch mal irgendwas abreißt oder so, weil du weißt ja nicht, wie, was in deinem Kopf, wo wurde jetzt das Gehirn oder so, was da jetzt noch passiert ist, nicht, dass du irgendwo aneckst und dann kommt es noch zu irgendwelchen Nachfolgeverletzungen oder so ein Kram. Tja, und dann war ich faktisch 3 Monate komplett ohne Training. Hab nur zu Hause gesessen und gefuttert.
Wie war das für dich? Also 3 Monate, ich meine, du warst vorher jeden Tag trainieren. Wie hat es sich angefühlt, dann auf einmal 3 Monate komplett zur Pause gezwungen zu sein?
Ich hatte, also tatsächlich an der Stelle war meine Angst vor Folgeverletzungen oder so, oder vor Folgeschäden so groß, dass ich gedacht habe, boah, ich bleib lieber ganz ruhig hier sitzen. Ich will gar nichts anderes machen. Also das war einfach nur so diese Panik, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie nochmal stürze, oder auch beim Laufen oder eine Treppe runter oder beim Rad oder wegrutsche oder keine Ahnung, dass dann nochmal irgendwas Schlimmeres passiert. Also die Angst war so groß, dass ich dann froh war, dass ich rumsitzen konnte tatsächlich in dem Moment.
Mhm. Genau. Also so viel Realitätsbezug hattest du dann schon.
Dann wieder, ja. Ich brauchte wahrscheinlich so diesen klaren Impuls, sozusagen den Schlag in den Kopf, um zu sagen, ey, Junge, denk mal nach, was hier gerade passiert ist. Mhm. Genau.
Ja, und dann? Wie ging es dann weiter?
Dann, weil ich ja dann doch wieder Superheld war nach 3 Monaten, habe ich dann gedacht, boah, ich mache nochmal rot.
Krass.
Und habe dann aber selbst gemerkt, ich habe das total schlampig. Also ich habe mich quasi überhaupt nicht vorbereitet. Ich dachte, boah, ich habe jetzt schon so oft diese Langdistanzen gemacht. Ich gehe da einfach hin und mach das, schüttel das so aus der Hand. Wir waren fast zur Anmeldung, waren wir eigentlich schon zu spät. Wir mussten am Vortag die Startnummer abholen bis 14 Uhr. Ich war 14.10 Uhr da. Hätte eigentlich gar nicht mehr angemeldet werden dürfen, konnte da zum Glück durch ein freundliches Fragen sozusagen bin ich noch dran gekommen und stand dann halt da und hatte auch meine Gels vergessen, was ich für unterwegs für Ernährung auf dem Rad brauche und so ein Kram. Dachte ich mir, boah, ey, ich bin jetzt schon so, für mich sind diese sportlichen Leistungen jetzt schon so unwichtig, dass ich denke, ich kann das so aus der Hand schütteln, was natürlich völliger Quatsch ist.
Ach so.
Und bin dann halt auch nächsten Früh gestartet, hatte auch ich habe da so Frühstück, was ich halt früh immer nehme, sozusagen, gar nicht mit dabei in dem Hotel, in dem wir übernachtet haben.
Krass.
Und bin dann halt losgeschwommen. Schwimmen lief total super, im Radfahren noch viel besser. Und hab dann aber
erstaunlich eigentlich, oder? Ich meine, ohne Frühstück, ohne Vorbereitung.
Nein, nicht ohne, sondern halt anders als sonst so. Also du hast dann halt so ein paar Wehwehchen und zuckt ein bisschen und tatsächlich das Schwerste beim Ironman ist der Marathon hinten raus. Also die Sachen vorher, das kriegt man noch irgendwie so hin. Aber beim Ironman, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann merkst du das spätestens beim Laufen. Und auf der Radstrecke dann, ich habe ja da knapp 5 Stunden Zeit für die 180 Kilometer, dann habe ich Zeit zum Grübeln, habe ich dann so vor mich hingedacht und dachte mir, boah, wo soll das eigentlich alles noch enden? Ich habe mir jetzt schon bewiesen, dass ich irgendwie alles erreichen kann. Jetzt stehe ich hier und habe so eine Langdistanz quasi völlig ohne Demut, schlampig einfach mal gestartet. Und ich muss jetzt ein ganz klares Zeichen setzen, um von diesem Wettkampfdenken und von diesem Ziel erreichen wieder runterzukommen. Und habe dann irgendwann zwischendrin beschlossen, okay, ich breche heute ab. Und das ist so, also für viele unvorstellbar. Also es gibt bei der Challenge Rutz gibt da nur 2.500 Startplätze. Es ist also eher so, dass es viel mehr Starter gibt, die starten wollen, als Leute, die dann noch können oder dürfen. Und von denen, die halt dann starten, kommen auch nicht alle an, weil viele dann halt irgendwie Probleme im Kreislauf haben oder irgendwie stürzen oder sonst was. Und die dann abbrechen, das sind halt aus meiner Sicht alles nur Opfer. Und ich war dann tatsächlich, ich habe sozusagen auf dem Rad, auf den, irgendwie bei Kilometer 160 oder so, stand meine Frau an der Seite, habe ich so gesagt, ey, ich höre jetzt auf. Und die war, wieso? Sag ich, nee, ich muss jetzt für mich sozusagen aus diesem Sport immer mehr, immer weiter Teufelskreis irgendwie rauskommen und das geht nur mit so einem krassen Event, in dem ich halt sage, beim Höhepunkt des Jahres sozusagen, breche ich freiwillig ab, obwohl ich es gar nicht muss. Und bin dann nach dem Ende des Radswechsels ja dann zum Laufen in den Wechselzonen, da sitzen dann nur noch die Kampfrichter, wo du dann sagen kannst, okay, hier, ich höre heute auf, ich breche ab. Und ich habe das Gesicht der Frau noch vor mir, die dann da mich anguckt und sagt, also die guckt mich so an, als ob ich völlig behämmert bin, weil sonst sitzen da wirklich nur Leute mit irgendwie gestürzt, mit Wunden oder irgendwie Kreislaufproblemen oder so, die halt nicht mehr können, also wie gesagt Opfer. Und ich komme da rein lächelnd, Ja. Voll überzeugen, sage ich, ich höre jetzt auf. Und habe dann halt an der Stelle abgebrochen. Ob das jetzt eine gute Entscheidung war an der Stelle, aus heutiger Sicht würde ich es bezweifeln.
Echt, ja? Warum? Ja,
weil, das ist mir dann im Nachhinein klar geworden, ein wesentlicher Punkt bei solchen langen Distanzen ist, dass du mental klar bist. Also du musst sozusagen das auch finalisieren wollen. Ansonsten schaffst du so bei solchen Wettkämpfen, die irgendwie 8, 9, 10, 12, 15 Stunden gehen, kämpfst du sozusagen nur gegen dich selbst und du fragst dich dauernd, warum mache ich das eigentlich? Und bei so einer Langdistanz dann sozusagen abzubrechen, bedeutet für mich, okay, ich kann einfach abbrechen und es hat nicht wirklich Konsequenzen. Das heißt, jetzt wiederum, wenn ich jetzt was Längeres machen will, fällt es mir schwer zu sagen, komm, ich beiß mich jetzt da durch bis zum Anschlag. Also diese Motivation, die ich vorher hatte, ich bin sozusagen unsterblich und ich schaffe das alles, das ist dann plötzlich weg, weil ich einmal aufgehört habe. Ich weiß nicht, ob das für mich so klar ist, aber das ist so ein Thema, was mich jetzt umtreibt. Das ist so das eine. Und das zweite, meine Begleiter auf der Challenge Rot, also ich meine, auch als Zuschauer hast du dort ja echt Arbeit zu leisten, weil wenn dein Sportler irgendwie 9 bis 10 Stunden unterwegs ist, wird er ja versorgt, muss zwar Sport treiben, ist aber halt immer klar, was der machen muss, während die Zuschauer halt immer von Hotspot zu Hotspot laufen müssen und da halt gucken und jubeln, ist also auch für die auch mindestens genauso anstrengend wie für den Sportler. Und die waren natürlich dann enttäuscht, dass ich jetzt einfach aufhöre.
Ach so, weißt du? Meinst du das, ja.
So, und das war sozusagen noch so ein zweiter Aspekt mit. Und ich saß dann am Ende tatsächlich wirklich in der Zieleinlauf-Arena und habe halt dann den anderen Athleten zugeguckt, wie sie halt ins Ziel gekommen sind, wo ich dachte, nee, es war doof, ich hätte weitermachen sollen.
Ach so.
Ich hätte weitermachen sollen, trotzdem mit der Erkenntnis, danach Stopp zu machen, weißt du, also so, dass das vielleicht.
Aber hättest du danach Stopp gemacht?
Wahrscheinlich ja, also ich denke ja, weil die, nee, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Vermutlich ja, weil die Gedanken hatte ich mir sozusagen ja gemacht. Ob es geklappt hätte, kann ich ja tatsächlich nicht sagen. Weil ich habe ja immer noch das eine Ziel, diesen Norseman, den habe ich jetzt auch wieder sozusagen für mich rausgekramt, weil ich jetzt wieder sportlich aktiver werden möchte und versuche jetzt halt sozusagen aber die Balance aus, nicht ganz so übertrieben, aber trotzdem das zu finishen und ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, also ob das überhaupt möglich ist.
Ja, und du hast dann quasi so mit der Challenge Rot von einem Tag auf den nächsten aufgehört oder war dann wirklich so ein harter Cut, ja?
Ja, genau, war wirklich so ein harter Cut. Krass. Ich habe auch nicht abtrainiert. Irgendwie, wie man das so sagt, was man dann machen soll. Ich habe ein zu großes Herz auch. Das wurde mir auch ärztlich bescheinigt. Und habe dann halt auch jetzt sozusagen insgesamt, oder lass mich kurz überlegen, 37 Kilo zugenommen. Ich bin jetzt also faktisch, ich wiege über 50% mehr, als ich gewogen habe, als ich noch Sport getrieben habe.
Ja, klar.
Und das Krasse war dann halt auch so, sind auch so Sachen im normalen Alltag. Also ich habe vorher, dadurch, dass ich zweimal trainiert habe am Tag, war völlig klar, ich trainiere, dann gehe ich duschen und dann esse ich was. Ich musste also immer nur duschen, wenn ich trainiert habe. Jetzt habe ich gar nicht mehr trainiert und dann ist mir nach 2 Tagen eingefallen, verdammt, ich habe ja gar nicht mehr geduscht. Also weißt du, solche ganz primitiven Sachen, die musst du dir dann wieder angewöhnen, dass du auch duschen gehen kannst, wenn du vorher nicht trainiert hast. Und das klingt total lapidar, aber das sind halt so solche kleinen Sachen, da gibt es halt einige so, die dann halt plötzlich irgendwie relevant sind, die vorher gar nicht wichtig waren.
Krass, wie hast du denn überhaupt die Zeit gefüllt? Ich meine, dein Leben war ja quasi Sport. Was hast du dann gemacht den ganzen Tag?
Ich habe tatsächlich mich wieder mehr in die Arbeit gestürzt und habe sozusagen mehr versucht, die Zeit mit der Familie irgendwie nachzuholen, die ich vorher nicht gemacht habe. Und habe halt aus den Sachen gelernt, die mir halt passiert sind. Zum Beispiel aus diesem Radunfall heraus, den ich da hatte, habe ich halt die Idee für Memoresa und die Notfallkarte halt entwickelt, zum Beispiel, weil ich halt gedacht habe, okay, wenn ich das nächste Mal am Straßenkram liege, wäre es halt cool, wenn mich jemand findet, wenn er zumindest mal die Telefonnummer von meiner Frau schnell finden kann und wenn er weiß, dass ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe und so ein Kram. Das heißt, ich habe dann die Erkenntnisse aus den Jahren zuvor irgendwie versucht, kreativ umzusetzen und da habe ich halt da wieder reingesteigert. So.
Und ja gut, du hast dich dann quasi so ein bisschen neu entfalten können auf Arbeit, du hast dich dann quasi viel in die Arbeit gestürzt, hast ein bisschen nachgeholt, die Zeit, die du mit deiner Familie irgendwie verloren hast. Ich habe gelesen, dass aber auch viele Leute so richtige psychische und auch körperliche Entzugssymptome haben, auch nach einer Sportsucht, also wie bei einer normalen Sucht. Hast du da irgendwas gemerkt? Bist du dann nicht mental irgendwie anders gewesen?
Das war bei mir tatsächlich, glaube ich, also ich habe das dann, also ich habe das kompensiert und kompensieren halt genau durch Fressen. Also ich habe dann wirklich, also diese 37 Kilo, die kommen ja nicht irgendwo her, sondern ich habe dann tatsächlich aus, ich weiß nicht, Verzweiflung oder weiß gar nicht, wie man das bezeichnen möchte, so, ach, ich kann halt nicht trainieren, so ein Mist, da esse ich erstmal was und trinke dann noch was dazu. Ich habe dann auch ziemlich viel Alkohol konsumiert und das war für mich sozusagen, war dann die Ersatzhandlung, das einfach massiv essen und trinken. Das war, glaube ich, so die Kompensation dessen, dass ich halt nicht trainieren wollte.
Ja. Und also wie ist es jetzt? Hast du dann so, du hattest ja dann relativ lange eine Sportpause gemacht. Hast du dann in der Zeit irgendwie die Erlebnisse auch so ein bisschen aufgearbeitet? Also hast du gemerkt, dass deine, ich nehme mal an, ja, so dass halt deine Haltung ziemlich ungesund war zum Sport zu dem Zeitpunkt? Oder wann kam denn dann so eigentlich die Erkenntnis so nach und nach?
Die, also den, ob es da jetzt wirklich so eine, also so ein wichtiges herausragendes Moment gab es da tatsächlich gar nicht, sondern ich habe halt dann plötzlich gemerkt, als ich wieder mehr bei mir war und auch mehr bei der Familie war, dass ich dachte, boah, jetzt hat dein Sohn da irgendwie schon Jugend, weil wo warst du eigentlich, weißt du? Das sind dann erst solche Momente. Oder wenn wir dann jetzt halt Fotos angucken von vor ein paar Jahren oder von irgendwelchen Urlauben, wo ich dann auch mit war, wo ich dachte, hä, ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir dort mit waren, weil ich halt an dem Urlaubstag in Bergen gerade mal noch eine Runde joggen war oder so. Und das sind so jetzt mehrere so wie kleine, na, vielleicht Nadelstiche oder so kleine Minimomente, wo ich merke, oh ja, Mist, da war ich nicht dabei. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Weißt du, also so viele kleine Sachen, die da sich jetzt so zusammenhäufen. Das ist eher so die Erkenntnis dann daraus.
Ja, und so das Wort, also wann konntest du das auch so als Sportsucht benennen? War das erst im Nachhinein oder auch schon währenddessen? Ich meine, du hattest deinen Moment der Realisation ja eigentlich auch schon während der Challenge Rot.
Genau, also ich glaube, das Wort tatsächlich Sportsucht habe ich bei der Challenge Rot, ist das in mein Gehirn gebrannt, wo ich gedacht habe, nee, das, was ich jetzt hier tue, das kann nicht mehr gesund sein, das muss irgendwie was anderes sein, das kann nur eine Sucht sein. Und da war für mich klar, ob jetzt Sportsucht das richtige Wort ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist das ein suchtartiges Verhalten, was ich jetzt hier krass abbrechen muss. Und das war für mich genau bei der letzten Challenge Rot. Da war das für mich sozusagen der Punkt, wo ich dachte, nee, geht so nicht weiter.
Ja. Hat deine Familie dich denn dabei unterstützt, als du quasi ihnen so verkündet hast, das war's jetzt?
Das waren entsetzte Blicke, so nach dem Motto, was? Du kannst ja nicht du kannst jetzt nicht wieder sozusagen vom Supersportler zum, ja, was denn, umkippen. Also die Gefahr ist dann, oder die Gefahr, weiß ich nicht, die Angst war dann eher, was kommt denn jetzt? Also, weißt du, was kommt jetzt als nächstes, mit dem ich es jetzt übertreibe?
So,
und das war so eher so das Thema. Also bei dem Sport, da war halt nicht klar, was sozusagen passiert. Und ich hatte ja auch die, es war auch klar, also der Freundeskreis aus dem Sportlern, der alles so ringsrum war, war dann ja auch aufgebaut. Das sind ja dann auch sozusagen Sachen, die damit immer mit dazugehören. Ich mache das ja nicht allein.
Genau.
Und ja, was ist denn jetzt damit? Fällt das jetzt alles weg? Und was fängt denn da jetzt an? Oh Gott, was kommt denn jetzt als nächstes? Kampfsport oder, keine Ahnung, irgendwie was, Motorradfahren? Keine Ahnung. Das war so, also waren ja so die Bedenken. Und erst nachdem so irgendwie klar war, okay, Sport haben wir jetzt häufig im Griff mit dem Triathlon, da kommen wir auch mal ins Ausland fahren. Aber was kommt jetzt? Das war so die Unwägbarkeit.
Ja. Ja, auf jeden Fall super krasse Geschichte natürlich. Ja, mich interessiert jetzt natürlich auch die Gegenwart und irgendwie auch ein Blick in die Zukunft. Ja, wie ist es aktuell bei dir mit dem Sport? Und ja, wie wird es jetzt weitergehen? Du hast ja so lange Pause gemacht, aber du hast ja schon ein bisschen durchscheinen lassen, dass du jetzt wieder ein bisschen wieder dich an den Sport ranwagen willst. Wie willst du das machen?
Genau, also ich habe jetzt schon ich brauche immer ein Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Also einfach so ein bisschen wieder Sport treiben, das kann ich nicht. Ich bin so ein Typ, ich brauche irgendwie so eine To-Do-Liste mit irgendwie Vorgaben, die ich auch arbeiten kann. Deswegen habe ich mir ein Ziel gesetzt, und zwar nächstes Jahr bei der Challenge Rot wieder zu starten. Das wird faktisch mein Einstieg sein, wobei das schon wieder mega, mega arrogant klingt, mit einer Langdistanz einzusteigen. Also es ist schon, aber egal. Das ist sozusagen jetzt mein Ziel. Was da vorher passiert, weiß ich nicht. Vielleicht kommen noch ein paar kürzere Wettkämpfe vorher. Meine Trainerin ist natürlich jetzt schon wieder mit am Start. Mit der habe ich jetzt schon so ein paar vorbereitende Trainings gemacht, um zu checken, wie ich gerade so stehe, wo mein Stand ist, auf was ich jetzt achten sollte. Und ich fange jetzt auch schon wieder an, immer mal schwimmen und laufen und Radfahren, aber halt erstmal kürzere Einheiten, weil ich jetzt ja erstmal wieder von meinem Körpergewicht runter muss. Wenn ich jetzt ich hatte jetzt irgendwie Anfang des Jahres 115 Kilo auf der Waage. Wenn ich mit 115 Kilo sozusagen dann mal eben schnell 20 Kilometer laufe, dann weiß ich, dass meine Füße und meine Knie irgendwie hinüber sind. Deswegen mache ich jetzt halt erstmal kürzere Einheiten und steige mich dann sozusagen langsam wieder rein. Und das ist so der Plan, den ich jetzt mache. Also ich mache jetzt weniger Alkohol, beim Essen aufpassen, dass es nicht zu viel Kohlenhydrate sind, um sozusagen Gewicht abzubauen, aber halt nicht 12 Kilo in 3 Wochen, sondern irgendwie 12 Kilo vielleicht mal in 3 Monaten. Baue das halt so langsam wieder auf mit dem Ziel, dann wieder bei der Challenge Rot zu starten, dann aber halt mit genug Demut, um das halt wirklich mich echt richtig vorzubereiten und dann halt auch durchzustoppen. Und jetzt habe ich halt den, Vorteil klingt auch wieder doof, meine beiden großen Kinder sind jetzt ja aus dem Haus. Ich habe jetzt quasi nur noch eins. Ich habe also da jetzt auch weniger familiäre Verpflichtungen, auch wenn das doof klingt. Aber meine Jüngste, die ist auch mal ganz froh, wenn sie den Papa mal nicht sieht mit ihren 14. Das sind also jetzt die Voraussetzungen eher besser als vorher. Das ist so das Ding.
Also sind das so deine Maßnahmen, um nicht wieder in eine Sportsucht reinzurutschen? Oder hast du da vielleicht noch andere Taktiken?
Na, also die, was mir total hilft, ich bin ziemlich strukturiert. Ich werde mir halt wieder einen Wochenkalender machen, wo ich dann aber halt auch explizit Quality Time mit der Familie reinschreibe. Das klingt völlig bescheuert, diese Namen irgendwie, ich finde die irgendwie dämlich. Aber das ist es halt genau, wo ich halt sage, okay, mittwochs oder freitags oder so, da wird halt nicht trainiert, da ist halt die Zeit mit dem und dem. Und sowas in diese Richtung halt so zu gehen und das halt so aufzubauen und öfters auf meine Trainerin zu hören, die dann das jetzt hoffentlich hier auch hört.
Das ist wahrscheinlich eine gute Idee.
Und natürlich auf meine Frau, weil ohne die wäre ich wahrscheinlich schon, keine Ahnung, tot. Also hätte mich übertrainiert und wäre dann halt voller Adrenalin mal irgendwo volle Pulle runtergerast oder so. Ja. Also das ist da an der Stelle, weiß ich, dass das jetzt sehr wichtig ist. Wichtiger als vorher, ist mir jetzt bewusst sozusagen. Vorher war es mir egal, da ging es mir nur darum, höher, schneller, weiter.
Ja. Und was würdest du anderen raten, die in einer ähnlichen Lage waren, also sind, wie die, in der du quasi warst? Weil ich meine, klar, du hast jetzt super viel Erfahrung da in der Richtung gesammelt. Bestimmt kann man auch keine allgemeinen Tipps geben, aber wenn du irgendwie jemandem begegnen würdest, wo du merkst, hey, du machst gerade genau den gleichen Fehler, was würdest du der Person raten?
Ich hab tatsächlich im erweiterten Freundeskreis Leute, die für den Sport ihrer Familie verlassen haben, halt sozusagen da Zeit zum Trainieren zu haben und nicht noch die nervige Familie mit am Start. Ich hatte einen Lauftrainer, der gesagt hat, wenn du erfolgreicher Sportler werden willst, brauchst du drei Dinge. Keinen Job, keine Familie und Disziplin. Also das sind so blöde Sprüche, weißt du? Ja. Aber das ist halt auch Realität. Und ich glaube, das Einzige, was da irgendwie hilft, ist, höre auf deine Vertrauensperson. Also höre nicht auf dich selbst, sondern höre auf deine Vertrauensperson. Bei mir ist es halt meine Frau, meine Trainerin, dann sozusagen danach. Und das sind so die Personen, die relativ gut von außen sehen, boah, nee, du zerstörst dich gerade selbst, mach das bitte nicht. Mhm. Also, weil so einen Selbstschutz gibt es nicht. Also ich bin dann auf Adrenalin und dann geht's feuerfrei und egal, wie schmerzhaft das ist, ich mache das noch zu Ende. Also weißt du, da gibt es sozusagen, ich habe sozusagen keine, es gibt keine Grenze, die ich mir selbst setzen kann, die ich nicht selbst in meinem Kopf sozusagen wieder einreiße. Deswegen muss das sozusagen von außen von jemandem kommen, den ich vertraue. Deswegen kann es nur eine Vertrauensperson sein.
Also quasi jemanden, der einem so den Spiegel vorhält.
Ja, genau.
Weil man es selber nicht mehr kann.
Genau. Und da gleich den Hinweis, bitte den Spiegel auch klar formulieren und auch so knallhart formulieren wie möglich. Nicht so nach dem Motto, man könnte. Nein, wenn du das machst, dann verlasse ich dich. Oder dann, keine Ahnung, passiert irgendwas oder irgendwie so. Also so dann auch so wirklich so knallhart wie möglich, weil umgekehrt rechne ich ja dann dagegen, das ist meine Leistung, die bringe ich, dafür muss ich ja nur noch eine Stunde rennen. Also da sozusagen dann wirklich Vertrauensperson suchen, die von außen hilft und die dazu ermuntern, klare Worte zu finden.
Ja. Ja, Mensch, super spannend und vielen Dank auch auf jeden Fall. Allgemein danke, Steffen, dass du hier im Podcast warst und deine super krasse Geschichte mit uns geteilt hast und vor allem auch so offen und ehrlich mit uns drüber geredet hast. Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen weiterverfolgen möchten, wie es mit dir weitergeht, wo können sie dir denn da folgen? Wo hast du da was an Infos für sie? Hau mal raus.
Genau, also ich selbst bin auf LinkedIn aktiv, unter steffen.stünzig ist quasi mein Name. Da berichte ich sozusagen meine persönliche Story und natürlich mit meiner Company memoresa.de sind wir auch bei Instagram unterwegs und 25 Millionen ist faktisch der Name für das Notfallkartenprodukt, was wir auf den Markt bringen, schon gebracht haben. Und für alles, was Richtung Kooperation geht, bin ich natürlich oder sind wir natürlich auch auf LinkedIn aktiv, dort als Memoresa und als Steffen Stünzig bin ich da relativ leicht zu finden. Und da steht auch meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer oder einfach schreiben und dann kann ich gerne mit Rat und Tat auch zur Seite stehen und noch weitere Insights geben zur korrekten Langdistanzvorbereitung.
Ja. Okay, super. Das verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und an der Stelle auch nochmal, wenn ihr da draußen euch irgendwie wiedererkannt habt in Steffens Story, dann sucht euch auch unbedingt Hilfe, weil wie ihr gehört habt, ihr seid nicht allein und nehmt es auf jeden Fall ernst. Genau. Ja, wenn euch die Folge ansonsten gefallen hat, dann abonniert uns doch und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und für Anmerkungen schreibt uns gern über redaktion@achilles-running.de oder auf Instagram. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Steffen, für deine Zeit. Und für euch da draußen gilt wie immer, bleibt stabil und vor allem gesund und keep on running.